Urheberschutz steht im Mittelpunkt des Publishing- und Verlagsgeschäftes. Daher spielt Urheberrecht als aktuelles Thema in Debatten und Trends, die das Verlagswesen zu so einer lebhaften Branche machen, eine prominente Rolle. Mit der Frankfurter Buchmesse am Horizont wenden wir unsere Aufmerksamkeit dem Gastgeberland Deutschland zu, um die neuesten nationalen Entwicklungen im Urheberrecht, Trends in der Massendigitalisierung, aktuelle Ausprägungen des Phänomens Open Access sowie neue Geschäftsmodelle für Copyright-Lizenzierung zu diskutieren. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Beyond the Book, der Podcast-Serie von Rights Direct. Wir sind die europäische Tochter des in Amerika beheimateten Copyright Clearance Center. Mein Name ist Mietje Alexander Linz. Telefonisch zugeschaltet aus Frankfurt-Main ist unser heutiger Gesprächspartner, Herr Dr. Christian Sprang, Leiter der Rechtsabteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, des Dachverbandes von mehr als 5.500 Verlagen und Buchhandlungen in Deutschland. Herr Dr. Sprang, wir freuen uns, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und willkommen zu Beyond the Book.
Ja, hallo, auch aus Frankfurt.
Gerne würde ich Sie unseren Zuhörern noch etwas genauer vorstellen. Herr Dr. Sprang gehört seit dem Jahr 2000 dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels an. Davor war er für 6 Jahre Leiter der Rechtsabteilung des Musikverlages Schott. Herr Dr. Sprang hat Rechts- und Musikwissenschaften in Deutschland, Frankreich und Neuseeland studiert und hält Lehraufträge an der Philipps-Universität Marburg und der Fachhochschule Mainz. Herr Dr. Sprang ist ein anerkannter Experte für die Themen Urheberrecht und Verlagswesen und hält regelmäßig Vorträge auf Branchenkonferenzen. Herr Sprang, ich würde gerne die Diskussion eröffnen mit einer Frage nach dem jüngsten Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Leistungsschutzrecht, in dem Suchmaschinen wie Google und andere Online-Anbieter systematisch Lizenzgebühren für reproduzierte Inhalte an die Presseverlage zahlen müssten. Wie beurteilen Buchverlage und Verleger in Deutschland diese Entwicklung und wie ist deren gegenwärtige Beziehung zu Google?
Also wir Buchverleger haben uns relativ frühzeitig, als die Diskussion auf dieses Leistungsschutzrecht kam, dafür entschieden, nicht nach einem Leistungsschutzrecht für Buchverlage zu fragen. Das hängt damit zusammen, dass es in Buchverlagen doch etwas andere Geschäftsmodelle gibt und dass es uns eher schaden als nutzen würde, wenn wir ein eigenständiges Recht haben. Ich glaube, dass wir mit dem abgeleiteten Recht des Autoren stärker sind, so komisch das auf den ersten Blick klingt, als wenn wir auch zusätzlich ein eigenes Leistungsschutzrecht haben. Zu diesem Gesetzesvorhaben gibt es viel zu sagen. Es ist sicher, dass sich dazu jetzt noch eine immense Diskussion abspielen wird in Deutschland. Und man kann noch nicht genau sagen, ob es wirklich am Ende der Legislaturperiode auch beschlossen ist. Immerhin hat sich die Bundesregierung, haben sich die Koalitionsfraktionen jetzt dafür positioniert, es durchzubringen. Sie haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der gegenüber den ersten Planungen schon mal einige Konzessionen an die Netzgemeinde enthielt, um eben dem Ganzen in den Diskussionen die Spitze zu nehmen und so ein zweites ACTA zu vermeiden, was ja ein ziemliches Debakel war. Ich denke, dass es vom Grundansatz her richtig ist, so etwas zu schützen. Warum sollen Suchmaschinenanbieter wie Google eben von fremden Inhalten profitieren, ohne dass sie dafür zahlen müssen? Und warum sollen Verlage sozusagen in einer schlechten Ecke stehen, wenn sie ihre Websites nicht für Google absperren? Es sollte doch eher so sein, dass Suchmaschinen wie Google fragen, wenn sie Inhalte nutzen wollen. Gleichwohl ist das juristisch ein spannendes Thema und da sind einige neuartige Fragestellungen und Abgrenzungen angelegt in diesem Gesetzesvorhaben, wo man wirklich noch abwarten muss, auch in der Fachdiskussion, ob das Ganze so, wie es jetzt an den Start gegangen ist, im Bundestag wirklich am Schluss auch durchs Ziel geht.
Massendigitalisierungsprojekte von Büchern und anderen kreativen Werken sind in vollem Gang in Europa. Dies wird flankiert durch einige Initiativen, die das systematische Einscannen von gedruckten Dokumenten und Büchern auf eine rechtliche Grundlage stellen sollen. Was ist der aktuelle Stand des sogenannten Projektes der Deutschen Digitalen Bibliothek? Und was ist die Position der deutschen Herausgeber, die Sie ja vertreten, zu dieser Entwicklung?
Also die deutschen Verlage unterstützen grundsätzlich dieses Projekt der Deutschen Digitalen Bibliothek und halten es für eine vernünftige Alternative zu einer allein in den Händen von Google liegenden Massendigitalisierung von Bibliotheksbeständen. Man muss aber sagen, was die deutsche digitale Bibliothek von Google unterscheidet, ist die Finanzkraft. Wenn entsprechend viel Geld vorhanden wäre, hätte dieses Projekt schon wesentlich weiter sein können, als es derzeit ist. Rechtlich haben sich die deutschen Verlage im Börsenverein gemeinsam mit den Schriftstellern und Wissenschaftlern und den Journalisten sowie auch den Bibliotheksverbänden und den Verwertungsgesellschaften schon auf einen Lösungsweg verständigt, wie das Ganze problemlos im Rahmen des geltenden Urheberrechts funktionieren könnte. Diese Füllung der deutschen digitalen Bibliothek mit vergriffenen und sogenannten verwaisten Büchern. Leider hat der Gesetzgeber, sprich die Bundesregierung, noch nicht mitgezogen und diesen Gesetzentwurf, der dort gemeinsam vorgeschlagen wurde von allen interessierten Parteien, noch nicht umgesetzt und scheint das auch in dieser Legislaturperiode nicht mehr machen zu wollen. Das deutet darauf hin, dass dieses Projekt Deutsche Digitale Bibliothek noch viele, viele Jahre auf sich warten lässt.
Okay, können Sie unseren Zuhörern vielleicht einen kurzen Überblick geben, wo der Stand des aktuellen Projektes ist, abgesehen von der rechtlichen Diskussion, die Sie jetzt kurz umrissen haben? Was ist da ein aktueller Fortschritt? Wo steht das Projekt überhaupt?
Das Projekt liegt in den Händen der Deutschen Nationalbibliothek und das sind die denkbar besten Hände, die man für ein solches Projekt finden kann. Die Deutsche Nationalbibliothek versucht, einen organisatorischen Rahmen zu finden, innerhalb dessen man eben einerseits gemeinfreie Bücher, also Bücher, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind, andererseits eben die großen Massen von vergriffenen und verwaisten Büchern und dann links auf die Verlagsangebote von aktuellen lieferbaren Büchern zusammenführen kann, mit dem Ziel, idealerweise eine komplette Bibliothek des deutschsprachigen Schrifttums ins Internet zu stellen. Dabei sind auch die österreichischen und schweizerischen Bibliotheken und Verlage eingebunden. Vom Gedankenkonzept her ist das also weit so gut, aber wie gesagt, woran es hapert, ist einerseits am Geld für die Digitalisierung und andererseits an dem politischen Willen, den nötigen Rechtsrahmen zu bilden. Und da gibt es zwar jetzt erste Füllungen dieser deutschen digitalen Bibliothek, die ihrerseits ein Teil der europäischen digitalen Bibliothek Europeana ist und sein soll. Erste Füllungen gibt es, aber die sind bisher eben nur mit gemeinfreien Büchern, die digitalisiert sind. Und sowohl von der Menge wie auch von der Qualität dessen, was da drin ist, fehlt noch so viel, dass das Projekt noch nicht wirklich weit ist. Und es ist nach dem eben Gesagten auch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es jetzt schnell große Fortschritte macht.
Vielen Dank für den kurzen Überblick. Ein weiterer interessanter Trend, vorwiegend im akademischen Bereich, ist die steigende Nachfrage für Open Access Inhalte. Wie reagieren deutsche Verleger auf diesen Trend und welche Auswirkungen hat das Konzept Open Access generell im akademischen Verlagswesen?
Also Verlage stehen, jedenfalls die deutschen Wissenschaftsverlage, Open Access offen und liberal gegenüber. Was für die Verlage interessiert ist, ist es ein nachhaltiges und valides Geschäftsmodell, das sie ihren Autoren und natürlich ihren Nutzern auch anbieten können. Und da muss man dann wieder unterscheiden. Es gibt den sogenannten goldenen Weg von Open Access. Das ist der Weg, wo letztlich die Fördereinrichtungen, die die wissenschaftlichen Forschungen finanzieren, auch die Publikation des Forschungsergebnisses durch den Wissenschaftler finanzieren und die Verlage entsprechend für ihre Tätigkeit, die sie leisten in diesem Publikationsprozess, entgolten werden und deswegen auch ihrer Aufgabe der Sichtbarmachung von solchen Inhalten nachkommen können. Das ist also an sich ein wirklich gar nicht schlechter, um ich zu sagen, ziemlich idealer Zustand, weil dort eben für den Nutzer kostenlos im Internet dann hochqualifizierte Verlagsangebote Open Access angeboten werden können. Der zweite Weg des Open Access ist der sogenannte grüne Weg. Da geht es darum, dass bereits in kommerziellen Verlagsangeboten, in Zeitschriften veröffentlichte Artikel zweitveröffentlicht werden sollen, in sogenannten Repositorien. Und da muss man sagen, sieht die Perspektive wesentlich schlechter aus. Einerseits fehlt es an einem Konzept, wie die Verlagsleistung, die ja eben in diesen veröffentlichten Angeboten steckt, entgolten werden kann. Und das macht die Verlage wenig geneigt, da kooperativ diesem Vorhaben gegenüberzustehen. Und andererseits haben große Studien, wie insbesondere die europäische Peer-Studie, gezeigt, dass dieses grüne Open Access, dieser Green Road Open Access vorn und hinten voller Probleme steckt. Letztlich wäre jemand, der diese Peer-Studie mit Verstand liest, eigentlich nicht mehr geneigt, einen Green Open Access zu machen, sondern müsste sich dann für den goldenen Weg entscheiden. So hat das die Politik jetzt im United Kingdom gemacht. In Deutschland ist es leider noch so, dass bei uns die Politik wahrscheinlich, weil sie den Sparer froh machen will, salopp gesagt, also weil sie sehr stark an Kosten denkt, eben nicht auf diesen entschieden auf den goldenen Weg einschwenken will, sondern an dem grünen Weg teilweise festhält. Da wird man abwarten müssen, ob das tatsächlich unsere Wissenschaft ein wenig weiterbringt. Nach den Ergebnissen des PEER-Projektes wird man eher sagen müssen, das wird eher eine Sackgasse werden.
Okay, ein zentraler Aspekt von Urheberschutz ist natürlich Lizenzierung. Heutige Nutzer benötigen schnelle und einfache Lizenzierungsmechanismen für eine ständig steigende Anzahl von digitalen Rechten und Inhalten jeglicher Art. Deutsche Verleger haben in der Vergangenheit Bereitschaft gezeigt, auf diesem Feld durch das Angebot neuer Geschäftsmodelle innovativ tätig zu werden. Können Sie uns in dem Bereich einige Beispiele für erfolgreiche Initiativen nennen? Und auf welche Art und Weise haben deutsche Verleger in der Zusammenarbeit beispielsweise mit Unternehmen wie Rights Direct oder Copyright Clearance Center hinsichtlich Urheberrechtsschutz zusammengearbeitet?
Also ich glaube, da haben wir tatsächlich ganz wesentliche Impulse aus der amerikanischen Welt empfangen. Es ist grundsätzlich ja so, dass das kontinentaleuropäische Urheberrecht in der französischen Droit d'auteur-Tradition steht und ganz anders tickt als das amerikanische, angloamerikanische Copyright-System. Aber es ist, glaube ich, jetzt an einigen Stellen gelungen, tatsächlich das Beste aus beiden Welten in einem Lizenzangebot zusammenzubringen. Und damit meine ich vor allem eine wirklich ziemlich aufregende Kooperation, die sich jetzt ergeben hat und jetzt seit einigen Zeit fast ein Jahr lang läuft zwischen der deutschen Verwertungsgesellschaft VG Wort, die Rechte von 400.000 deutschen Textautoren und Verlagen wahrnimmt, und eben Rights Direct als Tochter vom Copyright Clearance Center in einem Angebot einer Online-Lizenz für Unternehmen. Das ist wirklich eine echte Win-Win-Win-Situation. Das ist für die Unternehmen die Möglichkeit, wirklich sicher alle möglichen geschützten Inhalte innerhalb ihrer auch internationalen Firmenverbünde nutzen zu können. Es ist für die Rechteinhaber in Deutschland, aber auch natürlich in anderen Teilen der Welt, eben eine vernünftige Lösung, weil sie Lizenzen erhalten für die Nutzung der Werke, die sonst womöglich illegal stattfinden. Und es ist letztlich auch für die beteiligten Player, also Rights Direct, Copyright Clearance Center und VG Wort, ein, denke ich, ein hervorragender Startpunkt für Überlegungen weiterer Zusammenarbeit. Das zweite Projekt, was mir einfällt, ist eben die Kooperation vom Börsenverein und seiner Tochter MVB in dem Projekt MVB Rightslink. Rightslink ist ja eine Plattform, eine Software vom Copyright Clearance Center, die eben eine Online-Lizenzierung von Textinhalten ermöglicht. Und in diesem Börsenvereinsprojekt läuft das jetzt auf einen One-Stop-Shop heraus, wo man inzwischen bereits aus über 250.000 Titeln verschiedener Verlage, also verschiedener lieferbarer Titel, lieferer Bücher, eben mit Nutzung einer einheitlichen Oberfläche lizenzieren kann. Und auch das findet zunehmend Zuspruch. Und ich denke, mit diesen beiden Projekten ist man auf dem richtigen Weg. Und das sind Lösungen, die auf die Fragen, die die digitale Welt stellt, gute Antworten geben.
Okay. Abschließend lassen Sie uns doch noch mal ein wenig über die aktuelle Debatte zum Urheberschutz sprechen. Wie in anderen Ländern ist Urheberschutz auch in Deutschland zunehmend zu einem kontroversen Thema geworden. Wie ist es Ihrer Meinung nach möglich, effektiv Bewusstsein für die Notwendigkeit von Urheberschutz und die Beachtung des Urheberrechts zu schaffen? Und was unternimmt der Börsenverein des deutschen Buchhandels in dieser Hinsicht?
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein immer wichtiger werdendes Thema. Der Börsenverein ist auf allen Ebenen intensiv eben daran, auch gemeinsam mit anderen Rechteinhabern und mit Interessenverbänden in anderen Ländern Konzepte auszuarbeiten. So haben wir jetzt zum Beispiel gerade vor wenigen Tagen im September hier in Verlagen einen Tag der offenen Tür gemacht, der sozusagen sich direkt an die Urheberrechtskritiker im Netz wandte und unter Stichworten wie Content Mafia und anderen Begriffen, mit denen ja Verlage mal leichthin im Netz bezeichnet werden, einfach sozusagen dazu aufrief, sich mit den Dingen zu beschäftigen, wie sie wirklich sind. Und da haben wir enorme schöne Ergebnisse gehabt. Das heißt, es sind wirkliche Diskussionen entstanden. Es ist gegenseitiges Verständnis gewachsen zwischen den Leuten, die sich primär im Netz bewegen und nicht verstehen, wie Verlage ticken und was für Geschäftsmodelle sie haben und was für Leistungen sie bringen und worin ihr Wert und ihr Beitrag eben auch zum Internet liegt, und gleichzeitig eben bei den Verlagen für die Bedürfnisse von Nutzern, die sehr stark zu den Digital Natives gehören. Das ist sicherlich etwas, was wir fortsetzen werden. Wir sind eigentlich in der Hoffnung, den Dialog mit der sogenannten Netzgemeinde ausweiten zu können und eben Vorurteile abzubauen und in ein echtes Gespräch mit denen einzutreten. Aber gleichzeitig muss das Ganze natürlich viel früher anfangen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass gerade in der jungen Generation sich eben ein Bewusstsein für die Berechtigung von Urheberrechtsschutz bildet. Das geht in den Schulen los. Da haben wir mit dem Vorlesewettbewerb ja ein Instrument, was enorm gut zur Leseförderung in Deutschland beiträgt und was wir vielleicht in der nächsten Zeit auch immer wieder mal für Themen wie Urheberrecht nutzen können. Aber es gibt daneben andere Schulprojekte und wie gesagt eine Zusammenarbeit mit vielen Institutionen, zum Beispiel auch dem Copyright Clearance Center, was da immens hervorragende Beiträge zur Copyright Awareness gebracht hat. Da sollte man wirklich versuchen, alle möglichen Kräfte zu bündeln.
Herr Dr. Sprang, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast bei Beyond the Book waren.
Ja, danke schön.
Beyond the Book ist eine Produktion von Rights Direct in Zusammenarbeit mit unserer amerikanischen Mutter Copyright Clearance Center, dem weltweit führenden Anbieter von Verwertungsrechten für Millionen von Quellen, wie etwa elektronische bzw. gedruckte Bücher, Zeitungen, wissenschaftliche Magazine, Bilder und Blogs. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.rightsdirect.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @rightsdirect.de. Mein Name ist Mitya Alexander Linz von Rights Direct. Wir sagen danke fürs Reinhören bei Beyond the Book und bis bald zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie.